بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على زوك بيت الله دمهان دفلتن الله زيغن und heil und Barmherzigkeit und auf seinen Propheten Muhammad und auf seine Familie und auf seine Anhängerschaft bis an den Tag der Auferstehung, an jeden, der ihm folgt. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 45 bis 51, inshaAllah. Bei denen wir Allah SWT darum bitten, dass er uns den Erfolg verleiht, dass wir diese Verse verstehen und den Nutzen, der für uns relevant ist, und jeder Nutzen, der darin steckt, ist inshallah für uns relevant, daraus ziehen und ihn noch umsetzen, soweit wir können. Allah SWT, der seinen Propheten Muhammad SAW als letzten Gesandten gesandt hat, hat ihn gesandt mit einer Vorbotschaft. Und zwar hat er den Menschen mitgeteilt und gesagt, jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich versammelt, um das Buch Allahs zu lesen und es untereinander zu lehren, dann, sagt der Prophet, nazalat alayhim as-sakina, dann steigt auf sie die Ruhe herab, wa haffathum al-malaika, und die Engel umgeben sie, und die Barmherzigkeit umhüllt sie, wa rashiyatuhum ar-rahma, wa dhakarahum Allahu fi man 'inda, und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und wenn das die einzige Belohnung ist, die wir erhalten, indem wir uns heute zusammenfinden, und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erwähnt, unsere Namen erwähnt, dann ist das schon die beste Sache, die wir überhaupt erlangen können bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das hat jeder hat diesen Vorteil. Egal wie viel Wissen er mitnimmt, egal was er macht, selbst wenn er nur zufällig vorbeikommt, diese Belohnung wird er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, inshaAllah. Lesen wir die Verse. Gleich in der deutschen Übersetzung, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, als die Engel sagten, O Maria oder O Maryam, Allah verkündet dir ein Wort von ihm, dessen Name Al-Masih, Isa, der Sohn Maryams ist, angesehen im Diesseits und Jenseits und einer der Allah nahegestellten. Und er wird in der Wiege zu den Menschen sprechen und im Mannesalter und einer der Rechtschaffenen sein. Sie sagte, mein Herr, wie sollte ich ein Kind haben, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat? Er, der Engel, sagte, so wird es sein, Allah erschafft, was er will, wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er zu ihr nur sei, und so ist sie. Und er wird ihnen die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehren. Und er wird ihn schicken als einen Gesandten zu den Kindern Israels, zu denen er sagen wird, gewiss, ich bin ja mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen, dass ich euch aus Lehm etwas erschaffe, was so aussieht wie die Gestalt eines Vogels, und dann werde ich ihm einhauchen, und da wird es ein wirklicher Vogel sein. Und ich werde mit Allahs Erlaubnis den Blindgeborenen und den Weißgefleckten heilen, und werde Tote mit Allahs Erlaubnis wieder lebendig machen. Und ich werde euch kundtun, was ihr esst und was ihr in euren Häusern aufspeichert. Darin ist wahrlich ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid. Und das zu bestätigen, was vor der Tora vor mir offenbart war. Und um euch einiges von dem zu erlauben, was euch verboten war. Und ich bin mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen, so fürchtet Allah und gehorcht mir. Gewiss, Allah ist mein und euer Herr, so dient ihm, das ist ein gerader Weg. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen erfahren über die Familie von Imran und die Familienkonstellationen. Und wir haben zusammengefasst, was uns jetzt erstmal interessiert. Wir haben erfahren, dass Isa a.s., wie wir jetzt in Versen manchmal erfahren werden, ist Isa a.s. ist der Sohn von der Maria, Maryam a.s. Und die Eltern von Maryam sind eben Hannah und Imran. Hannah und Imran. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Zakaria im hohen Alter ein Kind geschenkt. Dadurch hat Allah ihm bewiesen oder den Menschen bewiesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn die Ursachen nicht gegeben sind, kann er trotzdem, wenn er will, ein Kind erschaffen. Und im Falle von Maryam alayhi salam hat er den Menschen bewiesen, auch wenn es die Ursachen nicht gegeben sind, denen es keinen Vater gibt, kann Allah subhanahu wa ta'ala trotzdem ein Kind erschaffen im Leib der Mutter. Und das ist, was er uns im 45. Vers mitgeteilt hat. Und um Maryam, haben wir gesagt, haben sich die Leute gestritten, jeder wollte sie bei sich aufbewahren. Jeder wollte sie bei sich aufbewahren. Und die Maryam, zu ihren Vorzüglichkeiten gehört es, dass Engel mit ihr gesprochen haben. Eine Situation ist, dass Jibril a.s. selbst zu Maryam kam in der Gestalt eines Mannes und ihr die frohe Botschaft eines Sohnes verkündet. Und hier sehen wir, Allah sagt im 45. Vers, als die Engel sagten, gemeint ist, erzähl den Christen von Najran davon, als die Engel sagten, O Maryam, die arabische Version von Maria, Allah verkündet dir ein Wort von ihm. Und da haben wir im letzten Mal darüber gesprochen, nur weil Maryam von den Engeln direkt angesprochen wird, das bedeutet noch nicht, dass man ein Prophet ist. Ein Prophet und angesprochen zu sein von Engeln sind zwei verschiedene Sachen. Ja, zwei verschiedene Sachen. Und es kann auch sein, dass wie manche Sahaba, sie haben die Engel reden hören. Die Engel reden hören, zum Beispiel als Jibril a.s. in dem bekannten Hadith zum Propheten s.a.w. gekommen ist, haben die und nach dem Islam gefragt hat, nach dem Iman gefragt hat, haben die Sahabe außenrum ihn gehört, wie er mit ihm redet und ihn als Menschen gesehen vor sich. In Wirklichkeit war er ein Engel. Also auch das bedeutet nicht, dass man ein Prophet ist, wenn man die Worte eines Engels hört. Hier in dem Fall ist es eine Vorzüglichkeit von Maryam a.s. Und was beweist, dass sie eine der Nahegestellten Allahs ist. Als die Engel sagten, O Maryam, Allah verkündet dir ein Wort von ihm, dessen Name Al-Masih, Isa, der Sohn Maryams ist. Welches Wort verkündet Allah? Wie gemeint ist Isa, bezeichnet man als das Wort Allahs. Isa bezeichnet man als das Wort, als Kalimatullah. Warum? Weil er im Gegensatz zu den anderen Menschen nicht erschaffen worden ist, indem ein Mann, eine Frau, ein Kind gezeugt haben, sondern indem Allah subhanahu wa ta'ala ohne Beitrag eines Mannes einfach in der Frau Isa a.s. erschaffen hat, ohne einen Mann. Und wie macht Allah das? Ganz einfach, indem er sagt, kun, fayakun, sei und dann ist es. Und deswegen bezeichnet man Isa a.s. als das durch Allah erschaffene Wort. Und man macht das nicht so kompliziert, man sagt einfach das Wort Allahs. Der durch das Wort Allahs erschaffen worden ist. Manche Christen natürlich, sie verwenden genau solche Verse, um versuchen zu beweisen, dass Isa ewig ist. Und dass Isa Gott ist. Warum sagen sie das? Weil wir wissen, die Worte Allahs sind unerschaffen. Die Worte Allahs sind unerschaffen. Und wenn Isa ein Wort wäre von Allah, so wäre er auch unerschaffen. Aber das ist nicht gemeint. Die Christen verstehen das falsch, weil sie nur einen Teil der Verse des Koran betrachten, und zwar den Teil, der ihnen nutzt. Aber der Teil, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie wir den nächsten inshallah sehen werden, inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, das heißt, das Gleichnis von Isa bei Allah ist gleich dem Gleichnis von Adam. Er hat ihn aus Erde erschaffen und dann sagte er zu ihm, sei und dann war er. Adam aus Erde, sei, dann war er. Isa in der Mutter, im Bauch der Mutter, einfach sei und dann war er schon da. Ja? Weil das ist Prinzip das gleiche. Allah, wenn er etwas erschaffen will, sagt einfach sei. Und deswegen Isa ist eine Schöpfung. Einer der Diener Allahs, einer der Angesehenen, aber ein Mensch, ein Prophet, nicht mehr und nicht weniger als das. Als die Engel sagten, O Maryam, Allah verkündet dir ein Wort von ihm, dessen Name Al-Masih, Isa, der Sohn Maryams ist. Al-Masih ist, bedeutet der Gesalbte. Also das ist eine Form, das Wort zu übersetzen. Und manche sagen, ursprünglich wohl hieß er Eishu'a. Ja? Weil man geht davon aus, dass Isa zu seiner Zeit nicht mit dem Namen Isa gerufen worden ist, sondern das ist die arabische Version seines Namens. Ja? Genauso wie Musa und Isa und so weiter, das sind die arabischen Versionen dieser Namen. Ja? Weil Ibrahim ist auch kein arabischer Name. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er auch mit dem gleichen Namen gerufen worden ist, gering, weil die arabische Sprache ist arabische Sprache und damals haben sie andere Sprachen gesprochen. Und also im Falle von Isa altaramäisch oder altsyrisch meine ich, und im Falle von Musa hebräisch, sagt man. Auf jeden Fall gab es die arabische Sprache in dem Sinne mit Sicherheit noch nicht, zumindest nicht in den Gebieten, wo sie waren, sondern arabisch, wenn dann gab es arabischen halt. Auf jeden Fall, man sagt Aishu'a, Und in der Bibel findet man Yeshua oder Yeshua, so wird in den Bibeln genannt. Manche sagen, Isa kommt vom arabischen Wort Asahu. Asahu bedeutet Sasahu, bedeutet jemanden führen und leiten. Das heißt, Isa ist derjenige, der ist der Führer, er ist der Leiter, der die Menschen auf den richtigen Weg leitet. Das ist eine, wenn das arabisch ist, wenn es ein arabisches Wort ist, dann sagen die Sprachwissenschaftler, kommt es von diesem Wort Asahu oder Sasahu, leiten und führen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Das so viel zu Isa. Aber was Al-Masih angeht, der Gesalbte, Al-Masih auf Arabisch bedeutet unter anderem As-Siddiq. As-Siddiq, der Wahrheitsliebende. Oder der alles sofort bestätigt, was Allah ihm sagt, was Allah ihm gesagt hat. Ohne überhaupt den geringsten Zweifel zu haben. Wie im Fall von Abu Bakr. As-Siddiq, radiallahu anhu. Und Al-Masih wird also As-Siddiq auch. المسيح بدوتت مسيح لأنه يمسح على الكفيف والأبرص والأكمه فيبرأ نعم فيبرأ. Das heißt, er streicht einfach einmal auf den Blinden, den Blindgeborenen, streicht einfach einmal auf ihn drauf und dann kann er wieder sehen. Das war zweifellos der Fall. Oder er streicht einmal auf denjenigen, der an der weiß an dieser Vitigo-Krankheit erkrankt ist, streicht einfach einmal auf ihn drauf und dann ist er schon geheilt. Oder irgendwelche anderen Krankheiten, Allah, das ist, was uns überliefert worden ist, streicht einfach auf ihn einmal drauf und dann kann er wieder sehen. Der Blinde oder auch der Blindgeborene, einfach streicht er drauf und dann durch den Segen, den Allah subhanahu wa ta'ala in ihn gelegt hat, und anscheinend hat Allah subhanahu wa ta'ala mehr als einem Propheten solche Art von Segen gegeben, wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat auch einem Sahabi, der ist in einer Schlacht verletzt worden ist an seinem Auge, sodass er nicht mehr sehen konnte, hat der Prophet auch sein Auge wieder reingetan und Speichel reingetan und dann konnte er wieder besser sehen, sogar als vorher sehen konnte mit dem Auge, was verletzt war. Insofern, diese Segnungen finden sich bei Muhammad auch wieder, sallallahu alaihi wasallam. Und andere Sachen. Aber Isa hatte dieses Wunder. Und eines der größten Wunder war von Isa natürlich, dass er jemanden, der tot war, gerufen hat aus dem Grab und dann war er wieder lebendig. Oder auf der Totenbahre jemand getragen und er ist tot und dann ruft er und dann war er wieder lebendig. Und antwortet. Das ist natürlich eine der gewaltigen Zeichen. Wer so ein Wunder sieht und nicht glaubt, der muss wirklich sehr weit abgeirrt sein. Der muss sehr weit abgeirrt sein. Was haben die Leute gesagt, wenn Isa jemanden, wenn jemand zum Beispiel auf der Totenbahre getragen wird zum Grab und tot ist und Isa ruft ihn, Lazarus heißt glaube ich in der deutschen Bibel, ja, ruft ihn und dann ist er lebendig, ja? Was haben dann die Heuchler gesagt? Die Heuchler sagen, das war nicht Sihr. Sihr kann niemanden lebendig machen. Nein, die haben gesagt, das war abgemacht und fertig. Abgemacht, ich meine, das ist doch klar, das ist immer das Gleiche, ja? Pharaon hat doch das Gleiche gemacht. Pharaon hat doch die Zauberer alle versammeln lassen mit Musa a.s. und er hat denen klar gemacht, wenn ihr gewinnt, dann werdet ihr eine besondere Stellung bei mir haben und so weiter und so fort. Und dann natürlich Musa hat den Wettbewerb gewonnen und nicht nur das, und dann ihre ganzen Scheinschlangen wurden sogar aufgefressen von der Schlange von Musa, sodass der Zauber gar nicht mehr da war. Und dann hat der Pharaon einfach gesagt, das ist euer Lehrer gewesen und ihr habt das miteinander abgemacht, nur damit ihr uns vertreibt. Also es ist immer das gleiche Spiel und natürlich ist das eine Lüge, eine große Lüge, denn es ist einfach nur ein Zeichen, dass man nicht die Wahrheit akzeptieren möchte, wie sie ist. Denn diese Leute, die so lügen, sie wissen genau, dass sie lügen. Also sie wissen ja selbst, dass sie lügen. Die wissen selbst, dass sie keine Beweise haben für das, was sie gesagt haben. Auf jeden Fall. Allah musta'an. Auf jeden Fall hat Isa a.s. diese Wunder an Al-Masih, weil man kommt auf Masaha, auf etwas reiben oder streifen oder rüberfahren mit der Hand. Dann hat, wenn du das machst, Masah ist das Fahren oder Benetzen, Wudu sagt man manchmal. Also wenn du über etwas streichst, das ist der viel über etwas streicht. Und das hat Isa gemacht, a.s., wodurch dann der Kranke sofort geheilt war. Und Isa selbst teilt uns mit im Koran, durch Allah subhanahu wa ta'ala und sogar in den Schriften der Christen, dass er das alles getan hat mit der Erlaubnis Allahs. Wisst ihr, heutzutage in der Bibel findet man die Aussage von Isa a.s., dass er selbst sagt, ich tue nichts von mir selbst aus. Ja, sondern so wie Gott will, so geschieht es. Das ist der sinngemäß der Vers aus der Bibel. Dessen Name Al-Masih Isa, der Sohn Mariams ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Namen ausgewählt hat, Isa. Und das ist eine Vorzüglichkeit. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Namen für jemanden auswählt, das heißt, Allah ist mit diesem Namen auf jeden Fall zufrieden. Dann, warum wurde er genannt Sohn Mariams? Weil er keinen Vater hat. Und das wird natürlich hier betont, dass er der Sohn Mariams ist und der Sohn eines Menschen ist. Und der Sohn eines Menschen ist ein Mensch. Das weiß jeder. Und der Sohn eines Gottes ist ein Gott. Aber den gibt es nicht. Und deswegen, wenn Isa ein Sohn eines Menschen ist, ja, dann kann er nur ein Mensch sein. Dann kann er nicht Gott sein. Dann wie kann ein Mensch einen Gott gebären? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber trotzdem, manche Leute glauben das. Angesehen im Diesseits und Jenseits und einer der Nahegestellten, das ist ein Beweis, dass wir Muslime Isa a.s. lieben und achten und ehren, so wie es ihm gebührt. Und was bedeutet angesehen im Diesseits? Offensichtlich sein Prophetentum und seine Gesandtschaft. Das ist die größte Ehre, die ein Mensch haben kann von Allah subhanahu wa ta'ala, soweit wir kennen, dass Allah ihn zu einem Propheten macht, zu einem Gesandten macht. Was gibt es Besseres als das? Angesehen im Diesseits und Jenseits, das bedeutet, für ihn das Paradies ist schon sicher. Er weiß schon, seitdem er in der Wiege gesprochen hat, wie wir gleich sehen werden, wusste er schon, dass er ins Paradies eingehen wird. Das ist natürlich eine größere Vorzüge, gibt es gar nicht als das, weil dann wirst du noch stärker sein in der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala und noch eifriger sein, dass du die Menschen leitest auf deinen Weg, den du gehst. Weil du weißt, das ist genau der Richtige. Was du machst, ist richtig. Weil Allah leitet dich. Ja, dann wirst du der Eifrigste sein von allen Menschen. Und weil du weißt sowieso, du kannst dein ganzes Leben widmen für Allah, egal was passiert, du wirst es immer machen, dass Allah damit zufrieden ist und du wirst sowieso danach, wenn du stirbst, ins Paradies eingehen. Und das ist eine gewaltige Vorzüglichkeit, dass man natürlich weiß schon zu Lebzeiten, dass man ins Paradies geht. Und das war, das gilt natürlich für jeden Propheten zweifellos und für einige Sahaba von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die bekannten 10 Sahaba und noch viele andere. Und unter den 10 natürlich die bekanntesten, die 4 Khulafa, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Allah hat ihnen schon zu Lebzeiten das Paradies versprochen. Und einer der Allah nahegestellten, ja, weil nicht jeder, der ins Paradies geht, muss unbedingt auf der höchsten Stufe direkt sein. Aber die Propheten, sie sind auf der höchsten Stufe. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und er wird in der Wiege zu den Menschen sprechen und im Mannesalter und einer der Rechtschaffenen sein. Also es gibt keine bessere Ehre, die man einem Menschen geben kann, als wie wir hier im Koran lernen in Bezug auf Isa a.s. Sucht ein Christ die Wahrheit, wird er seinen Isa, seinen Jesus nicht verlieren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Manche Christen haben Angst, ihre Liebe zu Isa zu verlieren. Was wir einem Christen klar machen wollen ist, wenn er Muslim ist, ein Muslim ehrt Isa noch mehr als ein Christ Isa ehrt. Warum? Ganz einfach, weil wenn Isa sagt, ich bin, wie es in der Bibel heißt, ich bin nur gesandt worden zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Wenn er das so sagt, ja, das heißt, er ist ein Gesandter zu den Menschen. Und wenn er sagt, du bist ein Menschensohn, dann ist er ein Mensch. Wenn du ihn jetzt als Gott bezeichnest oder Sohn Gottes oder sagst, er ist zu allen Menschen gesandt, dann im Grunde genommen, erst lügst du über ihn und zweitens ehrst du ihn überhaupt nicht, sondern du machst ihn sogar, du beleidigst ihn dadurch. Weil er sagt dir, ich bin ein Mensch, und sagt dir, nein, du bist Gott. Das heißt, du widersprichst ihm ins Gesicht. Und obwohl du seine Aussage gelesen hast oder gehört hast. Und das natürlich, wer sowas macht, er ehrt Isa nicht. Und das ist das Gleiche, finden wir auch im islamischen Religion wieder. Dass manche Leute, in manchen Sekten, übertreiben mit bestimmten Personen, die gute Menschen waren. Top, den Propheten selbst, sallallahu alaihi wa sallam. Manche Leute denken, dass sie dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, noch mehr Ehre erweisen, indem sie Sachen machen, die falsch sind, natürlich, ja. Meinetwegen, was soll ich sagen, indem sie, manche Leute denken, wenn sie nach Mekka gehen, können sie für den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Umrah machen. Oder Hajj machen. Ja, weil man kann ja für jemanden, der gestorben ist, der zum Beispiel noch keinen Hajj gemacht hat und ist gestorben, kannst du für ihn Hajj machen. Oder für jemanden, der wie heißt es, wie mit Umrah machen, okay? Aber was für einen Sinn macht es, dass du Hajj machst oder Umrah machst für Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Macht keinen Sinn, außer dass du vielleicht deine Belohnung verlierst. Warum? Weil egal welche Umrah du machst, egal welche Tat du machst im Islam, egal welche, der Erste, der dafür belohnt werden wird, ist Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Weil er ist derjenige, der dich auf dieses ganze Gute hingewiesen hat. Und er hat gesagt, dass wenn jemand auf eine gute Sache hinweist, dann bekommt derjenige, der die Sache tut, und derjenige, der darauf hingewiesen hat, die gleiche Belohnung. Keiner bekommt weniger als der andere. Und er hat uns beigebracht, wie man Hajj macht. Er hat uns beigebracht, wie man Umrah macht. Also wenn ich Hajj mache für mich, Umrah mache für mich, nur für mich persönlich, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, dann er bekommt sowieso seine Belohnung. Also deswegen, durch Leute, die übertreiben in dieser Hinsicht. Also mach es einfach so, wie er es dir vorgesagt hat. طيب, zu den Wundern von Isa kommt, wie Allah, gehört, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns auch in Surat Maryam mitgeteilt hat, dass Isa in der Wiege zu den Menschen gesprochen hat. Das heißt, als ein kleines Baby in der Wiege, wo man ihn noch schaukelt, ja, der vielleicht gerade mal jetzt langsam anfängt zu sehen überhaupt, weil ein kleines Kind ist geboren, kann noch nicht sehen, ja, wird zu den Menschen sprechen. Er wird zu den Menschen sprechen. Und das ist eine gewaltige Sache hier. Weil Maryam, wann erhält sie diese Information? Bei der Verkündung, dass sie ein Kind bekommen wird. Und später geht sie irgendwann in die Wüste, ne, und entfernt sich von ihrem Volk, weil sie schwanger ist und Angst hat, dass Leute sie sehen. Und dann fragen sie sie nachher, oh Maryam, wie kannst du ein Kind haben? Obwohl deine Familie ist rechtschaffen und so weiter und so fort. Und wieso bist du plötzlich schwanger? Klammer auf, Klammer zu, warum begehst du Sinna? Das haben sie ihr vorgeworfen. Und dann sagt, was hat sie gemacht? Sie hat auf das Kind gezeigt. Weil anscheinend, weil sie gewusst hat, dass das Kind sprechen wird. Denn Allah hat ihr gesagt, dass das Kind sprechen wird. Wallahu a'lam. Und er wird zu den Menschen in der Wiege sprechen und im Mannesalter einer der Rechtschaffenen sein. Okay. Warum wird Isa zu den Menschen in der Wiege sprechen? Warum? Und warum wird dieses Wunder nicht bei den Christen überliefert? Wir haben schon einmal darauf hingewiesen. Und zwar ganz einfach. Bei den Christen, diese Geschichte gibt es nicht. Warum? Vielleicht nicht überliefert worden, verloren, verfälscht. Allahu a'lam. Sie ist nicht da. Die Geschichte ist bei den Christen, existiert nicht. Okay. Wie wollen Sie jetzt? Sie wissen, die Christen sind so ehrlich und sagen dir, damals gab es Steinigung für jemanden, der so eine Sünde begeht. Sie wissen das aus der Tora, aus dem Alten Testament. Und das galt. Das galt. Isa hat jetzt kurz vor ihm den Juden gehabt. Ja? Die wollten ihn ja kreuzigen. Tayyib. Was wäre die Strafe von Maryam also gewesen, wenn sie plötzlich schwanger ist, einfach so? Steinigung. Bei unserer Scharia, Allahs Barmherzigkeit, macht Steinigung nicht für jede Form von Sinna. Nur für Leute, die verheiratet gewesen sind. Ja? Oder verheiratet sind. So, aber damals anscheinend, sie hätte gesteinigt werden müssen. Okay. Wie kann man das Problem lösen? Sie wurde nicht gesteinigt. Und es kam ein Kind. Und wir kennen nicht die Geschichte, dass Isa gesprochen hat als Baby, ich bin ein Prophet Allahs, also bitte tut meiner Mutter nichts an. Das ist der Sinn der Sache. Ja? Und zwar haben sie dann die Geschichte erfunden, von wem? Von Josef und Maria. Ja? Dass Maria eines Tages dann Schutz gesucht hat bei einem Mann und sie hat dann einfach bei Josef Schutz gesucht und er hat dann einfach den Menschen gesagt, ich bin der Mann von der Maria. Damit keiner ihr irgendwas vorwirft. Und so ist sie praktisch bei ihnen aus dem Schneider gekommen. Aber wir, Alhamdulillah, ehren Isa noch mehr, weil er hat ein Wunder gemacht. Oder Allah hat durch ihn ein Wunder gemacht, natürlich. Ja. Die Wunder sind ein Zeichen von Allah für den Menschen, nicht ein Wunder von der Person selbst. Und er wird in der Wiege zu den Menschen sprechen. Okay, ist Isa a.s. der einzige Mensch, der jemals als Kind in der Wiege gesprochen hat? Nein, es gibt drei Menschen, die überliefert worden sind bei Sahih al-Bukhari und bei Muslim, dass sie in der Wiege zu den Menschen gesprochen haben. Worauf weist das hin? Das weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala lässt sprechen, wen er will. Hier sind wieder die Ursachen nicht gegeben. Ein kleines Kind kann normalerweise nicht sprechen, aber Allah lässt sich sprechen. Das weist uns auf was hin? Es gibt die Gesetze, die Allah gemacht hat, Sunnah Allah, aber wenn er will, ändert er die Gesetze, wie er will. بأذن سبحانه وتعالى. طيب wir kennen die Geschichte aus Sahih Bukhari bei Muslim, und zwar die eine Person, die drei Geschichten, Isa ist die eine Geschichte, die kennen wir jetzt, ja. Die zweite Geschichte, es gab einen Israeliten, das heißt einen Mann aus dem Volk Kinder Israels, der hieß Jureyj, und er war bekannt dafür, dass er viel gebetet hat. Er war ein Abid, sagt man auf Arabisch. Und er hat in seinem, ich sage einfach mal Tempel, das ist sein Gebetshaus, ich sage mal Tempel jetzt, ja. Auch wenn der Begriff natürlich, man versteht manchmal was und anderes, aber Tempel versteht man jetzt ein Gebetshaus, wo jemand sich zurückzieht und viel betet, okay? Ich möchte nicht sagen, er war ein Mensch, aber es war einfach in einem Tempel. Und er hat in seinem Tempel viel, viel gebetet. Und eines Tages, während er in einem Gebet stand und freiwillig gebetet hat, hat ihn seine Mutter gerufen. Hat ihn gerufen, ja, Jureyj. Und Jureyj wusste nicht, was er machen soll. Wollte nicht antworten, weil er war im Gebet. Und er hat dann im Gebet sich überlegt, soll ich mein Gebet unterbrechen wegen meiner Mutter oder soll ich mein Gebet weiter verrichten? Allah, was soll ich machen? Er hat sich entschieden, Klammer auf, dummerweise, dass er weiter betet. Und deswegen leiten manche Gelehrte aus diesem Hadith ab, wenn du ein freiwilliges Gebet verrichtest, ist eine Sunna. Und du musst eine Pflicht erledigen, wie zum Beispiel, dass dein Vater oder deine Mutter dich ruft, unterbrichst du dein Gebet. Aber das macht keinen Sinn, dass man eine freiwillige Sache macht, obwohl du zur Pflicht gerufen wirst. Das gleiche, wenn wir das Prinzip finden wir wieder, wenn du in die Moschee reingehst und das Pflichtgebet hat angefangen, dann darfst du jetzt kein Sunna-Gebet beten. Ja? Weil das macht ja keinen Sinn. Auch wenn du genau weißt, die brauchen länger fürs Pflichtgebet als du für deine Sunna, und du willst unbedingt die Sunna vor Fajr noch beten, ja? Nein, du willst erst Pflichtgebet. Weil das Pflichtgebet in der Gemeinschaft, Allah alleine weiß, wie viel Belohnung du verpasst, wenn du 3 Sekunden, 4 Sekunden, 1 Minute später ins Gebet erst reingehst. Ja? Weil das ist alles Dhikr, alles Gedenken Allahs. Und das Gedenken Allahs ist die beste Tat überhaupt. Auf jeden Fall hat er dann sich entschieden, dass er das Gebet weiter verrichtet. Und dann hat die Mutter sich über ihn aufgeregt und gesagt, oh Allah, hat zu Allah gebetet, dass er noch bevor er stirbt, die Gesichter von Huren zu Gesicht bekommt. Das heißt, er soll der Fitna ausgesetzt werden, der Frauen. Also der Fitna ausgesetzt werden. So hat sie gegen ihn Dua gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Dua erhört. Eines Tages kam dann eine Frau zu ihm zum Tempel und wollte mit ihm machen, was eine Hure mit einem Mann machen will. Und aber sie hat es nicht geschafft. Denn er war ein gottesfürchtiger Mensch. Er war ein Abid, einer, der viel gebetet hat, Allah gefürchtet hat. Was hat dann die Hure gemacht? Was hat sie gemacht? Sie ist einfach zu einem Hirten gegangen und hat das Gleiche gemacht, was sie mit Jureyj machen wollte. Okay? Und mit dem Hirten hat sie es geschafft und sie wurde schwanger. Und dann hat sie unter den Menschen verbreitet, Jureyj ist der Vater. Und die Leute haben das geglaubt. Und das ist eine Katastrophe. Weil die Leute glauben einer Hure. Das ist eine Katastrophe. Eine Hure, wie kann man ihr eine Hure glauben? Allah sagt im Koran, Ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. Oder fatathabbatu. Das Ohr, die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch kommt mit einer Kunde, irgendeiner Kunde, irgendwas mitteilen will, dann vergewissert euch. Vergewissert euch. Der Hurerei ist eine der großen Sünden. Eine der großen Sünden. Und wie kann man so einer Frau dann glauben? Auf jeden Fall, die Leute haben ihr geglaubt. Und sie sind dann zu Jureyj gegangen und haben ihm seinen Tempel zerstört. Und haben ihm gesagt, du bist derjenige, der uns was vormachen will, viel beten und so, dann machst du sowas, du bist ein Heuchler, was weiß ich. Auf jeden Fall hat er dann angefangen zu beten zu Allah, dass er ihn aus dieser Sache, aus dieser schlechten Lage rausbringen soll, weil er ist unschuldig, hat keins getan. Das Einzige, was er getan hat, er hat einen Fehler gemacht. Und zwar, er hat seine Mutter nicht geantwortet, und dadurch hat Allah ihn diese Sünde kosten lassen. Yes. Das ist der Ibtida, den er halt verspüren musste dafür. Dann ist er zu dem Kind gegangen und hat vor den Leuten das Kind gefragt, wer ist dein Vater? Und dann hat das Kind geantwortet, der Hirte so und so. Und so wussten die Leute, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Und dann haben sie sich bei ihm entschuldigt und gesagt, lass uns bitte dir einen Tempel wieder neu bauen aus Gold. Und dann sagte er nein, baut es für mich bitte wieder aus Ton, genauso wie es vorher gewesen ist. Rahimahullah. Das war der zweite. Und der dritte Fall ist auch ein Kind aus den Kindern Israels. Allah hat die Kinder Israels gesegnet, Allah, mit vielen Beweisen, Propheten. Auf jeden Fall, ein Kind wurde gestillt von ihrer Mutter. Und dann lief ein tapferer Reiter vorbei. Und dann sagte die Mutter: O Allah, bitte mach mein Kind genauso wie dieser tapfere Reiter. Und dann sagte das Kind, drehte sich um und sagte: O Allah, bitte mach mich nicht wie dieser tapfere Reiter. Und dann kam eine Sklavin vorbei, lief vorbei, und die Mutter sagte: O Allah, bitte mach mein Kind nicht wie diese Sklavin. Und dann sagte das Kind: O Allah, bitte mach mich wie diese Sklavin. Das zweite Mal überredet. Und dann sagte die Mutter zu dem Kind: Beim ersten Mal, beim tapferen Reiter, wolltest du nicht so sein wie dieser Reiter. Und ich habe für dich gebetet, ich wollte für dich Gutes. Und beim zweiten Mal wolltest du werden wie diese Sklavin, die nichts wert ist und über die schlecht geredet wird. Und dann sagte er: Genau so ist es. Beim ersten Mal kam dieser tapfere Mann in Wirklichkeit, er sieht zwar tapfer aus und alles, aber er ist ein Tyrann. Er ist ein Tyrann und ein Ungetüm, ein Gewalttätiger. Und die zweite Frau war eine Sklavin, die eigentlich rechtschaffen ist, und über ihr wird vorgeworfen, dass sie Zina begeht, und sie tut es gar nicht. Und das ist die Geschichte. Und das ist, heißt es, also schon dreimal geschehen, dass ein Kind in der Wege gesprochen hat. Wallahu a'lam. Und im Mannesalter wird Isa auch zu den Menschen sprechen. Al-Kuhula. Das ist zwischen Al-Shabab, also zwischen, dass man jugendlich ist, und dass man ein alter Mann ist, Greisenalter ist. Das ist das Alter dazwischen, Mannesalter. Manche Gelehrte leiten daraus ab, dass es ein Beweis ist dafür, dass Isa a.s. zurückkehren wird. Aber der Beweis ist nicht sehr stark, wie auf der Hand liegt, weil Isa wurde ja zum Himmel gehoben mit 33 Jahren. Und das ist ja schon das Mannesalter. Und er hat ja schon, wie lange ist man schon Mann? Also sagen wir mal 16, 17, 15, ich weiß nicht, irgendwann ist man schon Mann, ja? Und da hat er schon ziemlich viele Jahre schon als Mann gesprochen. Deswegen zu sagen, dass es ein Beweis ist, ein bisschen schwach. Wallahu a'lam, es sei denn, wir hatten einen Hadith des Propheten, der sagt, das ist ein Beweis. Aber wir kennen aus den Hadithen zweifellos unsere Aqidah, dass Isa a.s. nicht gestorben ist und dass er zurückkehren wird. Und dann wird er mit den Menschen sprechen. Dann wird er mit den Menschen sprechen im Mannesalter. Es sei denn, man versteht zum Beispiel, dass er im Mannesalter, im gesamten Mannesalter sprechen wird. Ja, aber das ist ein bisschen weiter gut. Und einer der Rechtschaffenen wird er sein, also in dieser Zeit wird er einer der rechtschaffenden Menschen sein. Und das ist eine Betonung, aber er wird rechtschaffende Werke tun, alayhi salam. Denn sein Prophet ist nicht einfach Prophet in Sachen erledigt, sondern sein Prophet ist ein rechtschaffener Mensch, Salih, min al-Salihin, einer von den Salihin. Das heißt, er wird viele gute Taten tun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als ein Araber zu ihm kam und von ihm Sadaqa haben wollte, Spende haben wollte, ich kenne den Hadith, hat er ihn einfach gepackt an seinem Umhang und ihn gezogen. Und so festgezogen, dass einer sagte, man konnte dann schon Streifen sehen durch das Ziehen. Ja? Und wie hat er ihn angesprochen? Nicht, ja Rasulallah, ja Nabi Allah, er sagt: Muhammad, gib mir von dem, was Allah dir gegeben hat. Das war's. Also, offensichtlich hat er nicht gelernt, wie man umgeht mit dem Propheten. Ich meine, das ist auch eine Schule, die man besuchen muss, damit man weiß, wie man umgeht mit einem Gelehrten, wie man umgeht mit dem Gesandten Allahs, wie man mit der Religion umgeht, wie man halt, und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat der Prophet, was war seine Antwort? Erstens, er hat gelacht. Das muss man sich vorstellen, dass du nicht wütend wirst, wenn jemand dich ein Kleid zieht. Das heißt, du hast die innere Ruhe, du bist cool in dieser Hinsicht. Ja? Also, du lässt dich nicht aufregen. Weil ich meine, der Prophet, das war der erste, der gesagt hat, ليس الشديد بالسرعتي إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Der Starke ist nicht derjenige, der jemanden anders umhauen kann, sondern der Starke ist derjenige, der seinen Zorn bändigen kann, also sich im Griff hat. Und das hat er bestens bewiesen, sallallahu alaihi wasallam. Und das hat er gemacht, und er hat dann angeordnet, dass er was bekommt, auch noch, der Arab. Also soll das bekommen, was er verlangt hat. Und so sehen wir, dass der Prophet mit jedem Menschen so umgeht, wie er wie es am besten ist für die Person. Auf jeden Fall, das, was ich sagen wollte, er wird einer der Rechtschaffenden sein. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nicht einfach Propheten, sagt erledigt, sondern er hat viele rechtschaffende Taten getan. Nicht viele, er hat alle, die man sich vorstellen, getan. Er hat jede Tat, die man als guter Mensch machen kann, hat er vorgemacht. Ja? Wallahu a'lam. Natürlich, also Aufnahmen abgesehen, er konnte nicht zum Beispiel gütig zu seinen Eltern sein, weil er keine Eltern gehabt hat, weil er ein Waisenkind gewesen ist. Aber er konnte sehr gütig sein und uns beibringen, wie mit den Eltern umzugehen hat. Und er konnte uns sehr gut beibringen, wie mit seinen Verwandten allgemein umzugehen hat. Mit seinem Onkel, der ein Kafir war, Abdul Muttalib, und der bis zum Ende seines Lebens leider den Islam nicht annehmen wollte. Allah sagte des Weiteren, sie sagte, Maryam, also jetzt, die Situation ist die folgende. Die Engel sagen zu Maryam, du bekommst ein Kind. Und dieses Kind ist ein Prophet, ein Rasul sogar, ein Gesandter Allahs. Und er wird sogar sprechen als kleines Baby noch. Was ist die automatische Reaktion von Maryam? Verwunderung. Nicht Zweifel, das ist falsch. Das ist kein Zweifel. Das ist Verwunderung. Jemand kommt zu dir und sagt, hier kommt ein Kind, wo du keinen Mann berührt hast. Fragst du, wie soll das überhaupt gehen? Ja? Das heißt nicht, dass du zweifelst an das, was Allah sagt. Das heißt überhaupt nicht. Das ist einfach ein Ausdruck der Verwunderung, sonst gar nichts. Sie sagte, mein Herr, wie sollte ich ein Kind haben, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat? Das ist die Norm. Er, der Engel, sagte, so wird es sein, Allah erschafft, was er will. Wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er zu ihr nur, sei, und so ist sie. Und das spornt uns an, Alhamdulillah, viel Dua zu machen. Viel Dua zu machen, denn Allah, subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas will, sagt er nur, sei, und dann ist es fertig. Und er wird ihnen die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehren. Weitere Vorzüglichkeit. Was heißt die Schrift lehren? Das heißt das Lesen und Schreiben. Und das ist eine Vorzüglichkeit von Isa gegenüber Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa konnte lesen und schreiben sein ganzes Leben lang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt man nur am Ende seines Lebens hat er angefangen leicht, also ein bisschen lesen und schreiben konnte am Ende seines Lebens, wie al-Bukhari überliefert worden ist. Und die Weisheit und offensichtlich Musa auch. Musa alaihi salam. Ja, weil er die Schrifttafeln bekommen hat, offensichtlich konnte er sie lesen. Und er wird ihm die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehren. Die Weisheit, Al-Hikmah, kann man sagen, bedeutet, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. In der richtigen Situation einfach zu sagen. Ja? Das richtige Wort zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sagen. Und der Hikmah, Weisheit, ist auch einer von denjenigen Sachen, über die man neidisch sein darf, jemand anderes gegenüber. Neidisch in dem Sinne, dass man sich wünscht, genau so zu sein wie die andere Person. Und dass man sich nicht wünscht, dass die andere Person nicht so gut ist. Ja, das ist ein Unterschied, ob ich sage, die Person so und so kennt den Koran auswendig, ich wünschte, ich könnte den Koran auch auswendig. Oder ob ich sage, die Person kennt den Koran auswendig, ich wünschte, ich wäre die Person, die den Koran auswendig kann. Das heißt, da wünscht man sich, dass die andere es nicht kann. Ja, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, weil das ist Neid. Und das ist verboten. Das ist verboten. Deswegen sagt der Prophet, La hasada illa fi snatain, rajulun atahu allahu malan, fasallatahu ala halakatihi fil haq, wa akhar atahu allahu hikmatan, fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Der Hadith bei Bukhari Muslim, dass der Prophet sagte, Neid darf es nur in zwei Dingen geben. Und gemeint mit Neid auf Arabisch sagt die Ulema nicht Hasad, sondern Ribta. Und das ist der Unterschied. Im Arabisch macht man einen Unterschied. Hasad meint man normalerweise, wenn man sich wünscht, dass der andere nicht diese Sache hätte. Ja? Und Ribta meint man, dass man einfach nur genauso gut ist wie die andere Person. Und hier sagt der Professor Hasad, aber in Definition meinen wir damit Ribta. Also, dass man das Gleiche hätte gerne wie die andere Person. Und wenn der Prophet in diesem Hadith sagt, es darf Neid nur in zwei Dingen geben, dann ist damit gemeint, wenn es überhaupt Neid gibt, dann in diesen zwei Dingen. Ja? Oder am ehesten hat man Anrecht, Neid zu haben in diesen zwei Dingen. Weil so geht man der Problematik aus dem Weg. In manchen Hadithen heißt es drei Dinge oder zwei Dinge, die andere als diese. Ja? Und das ist, wie heißt es, in manchen Hadithen heißt es über Koran lesen. Manchen, jemand den Koran gelesen hat, darf man über ihn neidisch sein. Und die Hadithen widersprechen sich nicht. Sondern der Prophet steht jetzt vor dir und will dir das mitteilen, dass du dir merken sollst. Sagt dir, la hasada illa fi snatain. Also merkst du, es sind zwei Dinge. So, erstens, zweitens. So kann man sich viel besser einprägen. Wenn ich die Zahl habe, 5, merke ich mir erstens 5 Sachen. Und wenn ich nur 4 habe, weiß ich, ich habe was vergessen. Kann ich nachfragen, kann überlegen, also ich weiß, das hab, was ich vergessen habe. Ja? Und das ist eine Form der Rhetorik. Das ist eine gute Form zu reden zu den Menschen, dass man den Menschen, wenn man punktuell etwas sagen will, sagt, wie viele Sachen man mir sagen möchte. Und sich kurz hält, wie der Prophet sich immer kurz gehalten hat. Und zwar, die erste Sache, sagt er, jemand, dem Allah Vermögen gegeben hat und der es so investiert, dass Allah damit zufrieden ist. يعني على هلكته إنفاقه في الطاعة أو في الحق على هلكته في الحق يعني إنفاقه في الطاعة. Das heißt, er gibt das Geld aus und ist dabei Allah سبحانه وتعالى gegenüber gehorsam. Das heißt, er gibt irgendwie halal aus das Geld. Auf gute Art und Weise. Und die zweite Person, jemand dem Allah, das setzt sich gerade im Vers, jemand dem Allah Weisheit gegeben hat, Hikmah. فهو يقضي بها. Das heißt, und er handelt auch danach. Das heißt, Allah gibt ihm Weisheit und er handelt danach und وَيُعَلِّمُهَا und lehrt sie auch noch weiter. Ja? Und das jetzt lernen wir, warum wahrscheinlich viele Gelehrte gesagt haben, dass die Hikmah im Koran im Manchen gemeint ist, damit die Sunnah des Propheten sagt. Weil, warum? Übertragen wir, sagen wir, der Koran bringt uns Gesetze. Der Koran gibt uns Aussagen, allgemeine Aussagen, detaillierte Aussagen. Wudu, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Vers über Al-Wudu, dass wir unsere Füße waschen sollen. Und dann im anderen Lesart sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir über unsere Füße streichen sollen. Wer sagt uns jetzt, zu welchem Zeitpunkt wir diesen einen Vers anwenden sollen, auf die eine Art gelesen, und wer bringt uns vor, dass wir den gleichen Vers anders gelesen, zu einem anderen Zeitpunkt anwenden sollen? Die Sunna. Also ist die Sunna doch die Weisheit, oder nicht? Die Hikma. Sie sagt dir, was du zu welcher Zeit wie tun sollst. Sie erklärt dir den Koran. Sie erklärt dir den Koran. Also ist die Sunna zweifellos Weisheit. Zweifellos Weisheit. Zu den weiteren gewaltigen Vorzügen von Isa a.s. Diese Verse sind gewaltig. Wenn ein Christ sie liest, der kann nicht mehr daran zweifeln, dass die Christen, dass die Muslime Isa ehren. Dass er, soweit wir wissen, ist Isa der einzige Prophet, der zwei Bücher bekommen hat. Oder zwei Bücher gelehrt bekommen hat. Al-Tawra und Al-Injil von Allah subhanahu wa ta'ala. Eine gewaltige Sache. Zwei Bücher, Tawra und Injil. Es gibt eine Ansicht, die ich euch nicht vorenthalten möchte, auch wenn diese Ansicht offensichtlich nicht die richtigste Ansicht ist in diesem Thema, was ich jetzt erwähnen werde, aber sie beinhaltet interessante Informationen. Und zwar, es geht um den Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran auf 7 Ahruf herabgesandt hat. Der Koran wurde auf 7 Ahruf herabgesandt. Ahruf, über die Bedeutung des Hadiths wollen wir nicht diskutieren jetzt. Weil die Bedeutung des Hadiths sind, die Gelehrten sich nicht darüber einig. Es gibt Ansichten, die richtiger sind als andere. Aber Imam al-Tabari hat etwas in diesem Thema gesagt. Mich interessiert nicht jetzt deine Ansicht zu diesem Hadith. Überhaupt nicht. Falls jemand den Hadith kennt und die Meinungsverschiedenheit über die Auslegung kennt, ist schön und gut. Wer es nicht weiß, interessiert es jetzt überhaupt gar nicht. Ich sage nur das nur, weil er wird jetzt darüber reden. Ja? Aber, was sagt Imam al-Tabari, rahimahullah? Er sagte in einem Ausschnitt aus seinem Tafsir, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, meinte mit seiner Aussage, die Bücher vor dem Koran sind durch ein Tor auf einen Harf herabgesandt worden, genau das, was Allah an Büchern auf seine Propheten herabgesandt hat. Die Psalmen Davids beinhalteten keine Strafgesetze, Regelungen, Erlaubtes und Verbotenes. Es handelt sich nur um Erinnerungen und Warnungen. Das Evangelium Jesu besteht aus Lobpreisungen und Ansporn, nachsichtig zu sein und sich abzuwenden und nicht aus Regelungen und anderen Gesetzen und so weiter. Jedes Buch beinhaltet einen Teil der Thematiken, die unser Buch umfasst, der Koran, durch das Allah seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Gemeinde auserwählt hat. Was nochmal zusammengefasst, er will damit sagen, dass im Vergleich, das ist auch das, was wir ableiten können aus den Büchern, die heutzutage noch vorhanden sind. Der Koran unterscheidet sich grundlegend von dem, was Allah Isa gegeben hat. Grundlegend von dem, was Allah Musa gegeben hat. Offensichtlich, nach dem, was wir noch heute übrig haben. Wir merken, dass in der Tora finden wir hauptsächlich Gesetze. Ein Buch, wie kann man sagen, Gesetzesreligion. Und deswegen manche Christen sagen, wenn man ihnen sagt, warum folgt ihr eigentlich nicht das Alte Testament?
Und Isa hat gesagt, ihr müsst Alte Mission folgen. Und wer es nicht folgt, wird am Tag Auferstehung klein genannt werden im Reich Gottes und wird nicht groß sein. Ja? Also wird er verloren haben. Ne? Dann sagen Menschen Christen als Antwort, das können wir gar nicht alles machen, was da drin steht. Das ist ihre Begründung. Ja? Weil es zu viele Gesetze sind, zu anstrengend für sie. Den Sabbat einzuhalten, bestimmte Schritte, die man pro Tag machen darf und was weiß ich, das ist für sie zu anstrengend. Deswegen machen sie es nicht. Also anscheinend gab es viele, viele Gesetze. Und wir wissen aus dem Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den Juden strenger war. Oder mit den Kindern Israels strenger war. Aufgrund der Sünden, die sie getan haben. Und Isa alayhi salam, seine Religion oder sein Gesetz oder das, was wir noch übrig haben von seinem Gesetz aus dem Neuen Testament, weist darauf hin, dass es nicht um Regelungen geht. Was er den Menschen mitgeteilt hat, ist hauptsächlich Gleichnisse. Er will den Menschen Weisheit beibringen, wie sie sich zu verhalten haben. Ja? Wie sie umzugehen haben mit den Menschen. Der Koran beinhaltet viele, viele Sachen. Der Koran beinhaltet sowohl Gleichnisse, als auch Gesetze, als auch Verse über Allah selbst, subhanahu wa ta'ala, und noch andere Sachen. Und das wird Imam Tabari sagen. Er ist der Ansicht eben, dass mit diesen sieben Ahruf gemeint ist, dass der Koran sowohl Nasikh und Mansukh Verse beinhaltet, Gleichnisse beinhaltet, offenkundige Verse, allgemeine Verse, spezielle Verse beinhaltet und so weiter und so fort. Das will er damit sagen. Aber das hat uns nicht jetzt direkt interessiert, sondern uns hat interessiert seine Ansicht dazu, dass die Tora und das Evangelium sich grundsätzlich entscheiden vom Koran. Weil manchmal stellt man sich die Frage, was war damals in den Büchern drin gestanden? Wenn es stimmt, was Imam Tabari sagt, seine Ansicht, ja, worauf einiges hinweist, dann weiß doch, dass der Koran wirklich gewaltig ist. Dass wir es fast gar nicht schätzen können, dass Allah uns sowas gegeben hat. Wenn du gar nicht wüsstest, dass es auch andere Sachen geben kann wie der Koran, und du denkst, ein Buch hat nur Gesetze, oder ein Buch hat nur Gleichnisse, wie du dich verhalten hast, dann, das heißt, du hast gar nicht, wo ist dann die ganze Rechtleitung in Bezug auf Strafgesetze, Rechtleitung in Bezug auf Tawhid, was die Propheten auf jeden Fall verkündet haben, Rechtleitung in Bezug auf die Geschichte der Menschen vor dir, ja, was nach seiner Ansicht bedeutet, bei den Christen haben sie nichts erfahren über die Völker vor Isa, die vernichtet worden sind zum Beispiel, aufgrund der Fehler, die sie begangen haben. Aber wir haben sie bekommen, Ad, Thamud, Lot, wie sie alle heißen. Ja? Das bedeutet, dass der Koran wirklich das gewaltigste und beste Buch ist, der Bücher, das Allah zu den Menschen geschickt hat. Ja? Wallahu ta'ala a'lam. Und Isa alayhi salam, zu seiner Verzüglichkeit, was er eben, Allah hat ihm die Tora beigebracht, das Alte Testament, oder ein Teil des Alten Testamentes, ja, und ein Teil des Neuen Testaments, das Evangelium. Natürlich, das ist ein Beweis in diesem Vers, dass die heutige Bibel verfälscht ist. Weil Allah redet von einem Injil und nicht von vier. Christen reden von vier kanonischen und sie wissen mit Gewissheit, dass es mehr als vier gegeben hat in der Geschichte, deutlich mehr als vier, und bis heute gibt es noch das sogenannte Barnabas-Evangelium, sogenannte Thomas-Evangelium, was man noch sehen kann und lesen kann. Und die anderen, wallahu a'lam, gibt es überhaupt nicht mehr, weil man sie vernichtet hat. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Stopp, insha'Allah. Und macht nichts, wenn wir ein bisschen weniger gemacht haben, als wir uns vorgenommen haben. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima.